Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, Geldgeschichten der Bibel, eine Predigtreihe aus aktuellem Anlass, weil man Geld täglich nötig hat. Ich habe einen Literaturtipp, wenn jetzt die Sommerzeit kommt, wer noch keine Ferienlektüre hat, interessantes Buch, Geldgeschichten der Bibel, zum Beispiel beim Bibelzentrum am Museumsquartier, erhältlich. Ich möchte daraus etwas zitieren. Heute geht es um die Erfindung des Zehnten. Und in diesem Buch steht Folgendes zum Beispiel als Hinführung. In Sekten geschieht es immer wieder, dass Mitglieder und Sympathisanten schamlos ausgebeutet werden. Oft müssen hohe Summen, manchmal sogar das gesamte Vermögen und obendrein mögliche Erbschaften abgetreten werden. Leider kann diesen Ausbeutern nur selten das Handwerk gelegt werden. Wie wohltuend ist dagegen das alttestamentliche Gebot des Zehnten. Jeder ist gehalten, ein Zehntel seiner Einkünfte an die Gemeinschaft abzugeben. Mit dieser Regelung wird jede Tendenz zur Ausbeutung oder Überforderung vermieden. Es ist eine Benchmark, eine Leitlinie, an der sich alle orientieren können. Christliche Freikirchen und manche Missionswerke führen diese Tradition fort und geben freiwillig den zehnten Teil, auch wenn die Kirchensteuer eigentlich nur einen Bruchteil des zu versteuernden Einkommens beträgt. Damit kommen sie den Ursprüngen der Zehntregel sogar besonders nahe, denn die spätere Vorschrift fing als Selbstverpflichtung und als ein Versprechen an. Diese Geschichte der Selbstverpflichtung finden wir, und das ist der Predigtext, in Genesis, also 1. Mose 28, Vers 10 bis 22. 1. Mose 28, Vers 10 bis 22, ich lese nach der revidierten Elberfelder Übersetzung. Und Jakob zog aus von Beersheba und ging nach Haran. Er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jener Stätte. Und er träumte. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden. Und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten, überall, wohin du gehst, und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist diese Stätte. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte, und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze und er gab dieser Stätte den Namen Bethel. Im Anfang jedoch war Luz der Name der Stadt. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt, und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden. Und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Diese Geschichte vom Traum vom Jakob mit der Himmelsleiter und auch mit der Stätte Bethel ist vielen vertraut, die regelmäßig Bibel lesen. Überraschend ist doch, ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt, dass am Ende da was vom Verzehnten steht. Das ist etwas, was man dort eigentlich nicht erwartet. Das Ganze hat ja eine Vorgeschichte. Vor dieser Geschichte gab es einen großen Betrug am eigenen Bruder, am eigenen Vater, ein abgekartetes Spiel mit der Mutter, weil ich natürlich überlege, ob das der geeignete Muttertagstext ist heute. Aber manchmal sind Mütter und Söhne sich auch einig, wenn es darum geht, Dinge durchzusetzen. Und dann die Flucht. Einmal vor dem schlechten Gewissen, aber auch von einer realen Todesdrohung. Denn wenn ein Bruder betrogen wird, dann ist der andere entsprechend sauer und stößt auch einen Todesfluch aus. Und so wird Jakob zum Wanderer und macht eine Pause zum Übernachten. Eigentlich ein romantischer Ort, die Bibel beschreibt das auch, die Sonne geht gerade so unter. Das ist richtig schön, so ein Sonnenuntergang. Andererseits wenig romantisch über einer Steinwüste, wo es keine wirkliche Bettstätte gibt, wo man einen Stein als Kopfkissen nimmt. Ich habe das noch nicht probiert bis jetzt, wie das ist. Und die Hitze strahlt weiter, dieser Wüste. Die erste Szene dieser Geschichte noch einmal in Kürze erzählt. Ein öder Ort, wenig heimelig, vielleicht ein Gstätten, wie man hier sagen würde. Und einer, der noch nicht ahnt, dass dieser Platz später zu einem viel gerühmten und oft bereisten Heiligtum oder einer Pilgerstätte wird. Das ist ein Traum, eine Gotteserscheinung. Der Traum von der Himmelsleiter, dem Himmelstor, so das Nadelöhr, in dem sich der ganze Verkehr zwischen Himmel und Erde abspielt, zwischen dem Profanen hier und dem Heiligen dort, wie eine Rampe, die den Himmel mit der Erde verbindet. Das Wort Rampe steht hier im hebräischen Text. Ein ganz besonderer Ort, wo Himmel und Erde sich berühren. Und dann diese Gotteserscheinung, wo Gott sich vorstellt mit seinem heiligen Namen Yahweh, das steht auch hier. Denken wir sonst eher an den brennenden Dornbusch, wo Gott sich vorstellt als der, der ich bin, der ich war, der ich sein werde. Hier stellt sich Gott mit dem gleichen Namen vor bereits beim Jakob. Und dann mit einer Doppelverheißung, ich gebe dir Land und lass dich zahlreich werden, ohne Vorbedingungen, völlig überraschend. Was für eine Erscheinung mitten in der Nacht. Und dann ist es der Gott der Väter, der Tradition, der Familie, der für einen Menschen wie den Jakob auf einmal aus der Tradition heraustritt und zu einem persönlichen Gott wird, dessen Macht über den Einzelnen weit hinausreicht, bis hin über alle Völker. Hier lässt jemand die Tradition seiner Familie zurück, nicht nur durch seine Flucht von seinem Elternhaus, sondern er macht eine persönliche Gotteserfahrung, die weit über das hinausgeht, was er bis jetzt kannte und gelernt hatte. Es sind seltsame Ereignisse, die da zusammenfallen. Ein Traum, dem Himmel und Erde zueinander finden und eine Gotteserscheinung mit unendlich großartigen Verheißungen. Ausleger sagen, was hier geschieht, ist mehr als eine innere Tröstung eines Fliehenden, eines Menschen, der vor der Rache seines Bruders und vor dem eigenen schlechten Gewissen auf der Flucht ist. Das ist eine Gottesoffenbarung mit ganz persönlichen Folgen. Und dann ein eigenartiges Erwachen in der Nacht. Was Jakob jetzt sagt in dieser Szene, ist eine sehr realistische Vorstellung, Feststellung, eine Tatsache, wo jemand recht versteht, um welchen Ort es sich hier handelt. Ein Ort Gottes. Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Geht uns ja manchmal auch so, dass wir durch unseren Alltag gehen, Gott längst da ist und wir es nicht erkennen. Oder wenn wir andersrum singen, Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten und es eigentlich herbeisingen möchten, weil wir nicht sicher sind, ob Gott wirklich da ist. Und es ist eine bestürzende Erkenntnis, wenn man irgendwann feststellt, stell dir vor, Gott ist da und du merkst es nicht. Gottes Begegnungen können Menschen tief berühren und auch tief bestürzt machen. Was Jakob hier erlebt, das singt er nicht herbei durch einen Lobpreis. Das betet er auch nicht vom Himmel herab. Das wird auch nicht durch Rituale provoziert und irgendwie anders herbeigeführt, sondern es geschieht. Und noch heute machen Menschen diese tief berührende Erfahrung, auch ganz überraschend. Ich kann Gottes Gegenwart nicht herbeiführen. Ich kann sie nicht erzwingen, nicht ersingen, nicht erbeten. Stattdessen kann es aber passieren, dass Gott sich mir in einer Situation zeigt, in der ich es nicht erwarte. Das erschüttert zutiefst. Und verändert auch einen Menschen. Jakob merkt das. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes. Dies ist die Pforte des Himmels, so das Nadelöhr. Das ist also eine tief ergreifende Erfahrung, die er macht, dass Himmel und Erde sich berühren und der Mensch, er selbst, ihm nicht ausweichen kann. Vielleicht kennen wir auch ähnliche Erfahrungen. Vielleicht an einem einsamen Ort, auf der Flucht vor Menschen oder aus einer Situation heraus, die uns bedrängt, wo man sich bewusst auch mal zurückziehen muss aus dem Alltag. Und plötzlich wird der Ort, an dem wir uns befinden, zu einem Ort der Gottesbegegnung, die uns verändert. Der Jakob wird dann später einen Stein aufrichten. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht und habe mir von diesem Ort der Gottesbegegnung etwas mitgenommen. Eine Feder, die mich seit Jahren von Ort zu Ort auch begleitet und mich darauf hinweist, da gab es eine Situation in deinem Leben, wo Gott dir völlig unerwartet erschienen ist, dir begegnet ist und deine persönliche Beziehung zu Gott nochmal neu gemacht hat. Das ist einige Jahre her, aber diese Zeichen braucht man manchmal. Orte brauchen eine Markierung, weil sie einen Meilenstein im geistlichen Leben darstellen. Wichtig ist aber, nicht diese Markierung zu verehren, das macht der Jakob ja auch nicht, sondern den Herrn und Gott, der ein Zeichen in unserem Leben setzt. Und wir können selbst ein Zeichen für diese Erfahrung setzen. Jakob ist dann schließlich hellwach. Ein vorher eher beiläufig erwähnter Stein, ein hartes Kopfkissen wird aufgerichtet und wird übergossen mit Öl, geweiht. Und solche sogenannten Maseben, das ist das Wort dafür im Orient, gibt es im ganzen Orient, bis zu 2 Meter hoch. Ich weiß nicht, woher er die Kräfte genommen hat, solch einen Stein aufzurichten. Und ein Stein markiert dann eine Stelle in einer Steinwüste, die nun einen Namen bekommt. Bet-El. Bet-El, Haus Gottes. Wobei hier zunächst kein Haus steht, aber der Grundstein ist gelegt als Zeichen einer persönlichen Begegnung mit Gott. Auch heute gibt es ja noch Häuser, die Bet-El oder Bet-El heißen. Auch hier in Wien, ja, wo es ein Haus Bet-El gibt, zum Beispiel mit einem Studentenwohnprojekt, wo Leben herrscht, wo Möglichkeit ist, Gott zu begegnen. Auch viele Diakoniewerke haben ein Haus Bet-El, weil es ein Ort ist, wo Gott und Mensch einander begegnen. Die archäologisch älteste Spur übrigens von diesem Bet-El führt zurück bis in die Bronzezeit, so 2000 bis 1600 vor Christus. Also ein historisch bedeutender Ort. Und hier entsteht eine Markierung für einen Ort, der mit dem besonderen Heilshandeln Gottes verbunden ist und auch verbunden bleibt. Denn zu dieser Gottesoffenbarung kommt ein Gottesbekenntnis. Jahwe soll mein Gott sein. Jakob wird nun zum Begründer eines berühmten Heiligtums des Volkes Israel. Zur Zeit der großen Wallfahrten strömen hier Scharen von Pilgern zusammen in diesem Bet-El. Und noch etwas. Wir sprechen ja über das Geld oder das sind ja Geldgeschichten der Bibel. Diese Gottesbegegnung und diese Markierung dort begründen das Abgabewesen des Zehnten. Hier wird erstmals der Zehnte für Gott gesammelt. Hier wird über viele Generationen der Zehnte Gott dargebracht. Ein merkwürdiger Ort. Wie kommt das mit dem Zehnten zusammen? Aber vielleicht noch etwas Geschichte zu diesem Ort. Dieses Heiligtum von Bet-El hat seine Hochzeit als Wallfahrtsort in der Zeit nach der Reform durch Jerobeam I., also etwa so um 926 vor Christus. Da ist da richtig was los. Die Assyrer besetzten diesen Ort und trotzdem bleibt die Bedeutung des Heiligtums im Jahr 722 immer noch erhalten. Von Josia wird es zerstört und gewinnt nie wieder die alte Bedeutung zurück. Aber der Name steht bis heute fest. Bet-El, Haus Gottes. Aber Bet-El ist mehr als ein Ort oder ein Heiligtum. Jakob legt ein Gelübde ab, bekennt sich mit seinem ganzen Leben zu Gott, seinem Herrn. So haben wir es im Lied auch gesungen. Ich gebe mein Leben dir hin, mein ganzes Leben soll dir gehören. Das macht er hier. Er erlebt eine Bekehrung oder andere würden sagen eine Wiedergeburt, etwas Neues in seinem Leben, eine persönliche Begegnung mit Gott. Wir symbolisieren das heute in Form dieser Gemeinde durch die Taufe auf das persönliche Bekenntnis des Glaubens. Und Gottes Zusage geht dem immer voraus, ein großes Angebot, so Gottes ausgestreckte Hand. Jakob ergreift in diesem Moment diese Hand Gottes, packt richtig zu und bindet sich dreifach an Gott. Er sagt erstens, der Herr soll mein Gott sein. Es ist also nicht der Gott meiner Väter, meiner Vorfahren, meiner Traditionen, der ich so folge, sondern es geht um meine persönliche Beziehung. Der Herr soll mein Gott sein. Ein klares Bekenntnis des Glaubens, weil Tradition kein Glaube ist. Glaube kann natürlich in Traditionen gelebt werden, aber Tradition wird mein Leben letztlich nicht tragen, wenn ich keine persönliche Gottesbeziehung habe. Also Christ werden und Christ bleiben, würden wir heute sagen. Das Zweite, Gottes Erfahrung und Glaubensbekenntnis brauchen einen Ort. Deswegen sind wir Gemeinde. Damals heißt es Bet-El, Haus Gottes. Heute ist Gemeinde geistliche Heimat, wo wir uns versammeln, um Gott und einander zu begegnen. Und drittens, dieser Ort bindet den einzelnen Menschen an Gott und verpflichtet ihn zur Dankbarkeit. Das geschieht hier nämlich. Denn er sagt, alles, was du mir geben wirst, will ich dir treu verzehnten. Das heißt, hier wird ein Treueverhältnis zu Gott eingegangen, das das ganze Leben und auch das Geld einschließt. Das Schöne ist bei dem Zehnten, es ist keine knallharte Vorschrift, auch wenn wir es manchmal dafür halten. Wenn wir den Begriff Zehnten hören, da kann es passieren, dass wir zurückzucken und sagen, da will jemand mein Bestes, da will jemand mein Geld. Keine knallharte Vorschrift, eher eine Verpflichtung zur Dankbarkeit, ein Zeichen des Dankes an Gott. Der Zehnte ist nämlich eine dankbare Gabe an Gott, an die Gemeinschaft, die am heiligen Ort Gott und einander begegnet. Wenn man sich das mal durchrechnet, Mathematiker unter uns, der Zehnte sind nur 10%. 90% bleiben dir. 90% bleiben dir. 10% gehören Gott. Es ist ziemlich wenig, was Gott da von uns verlangt. Wenn wir sagen, ich gebe mein ganzes Leben dir, Gott sagt 10%. Völlig in Ordnung. Das ist gut so. Eine gute Regelung. Man spricht da von einem sogenannten Benchmark, also einer Leitlinie, an der sich alle orientieren können. Eine gute Empfehlung, die Gott Dankbarkeit zeigt und uns selbst dankbar sein lässt für das, was wir zur Verfügung haben. Mit dem Zehnten, diesen 10%, wird übrigens jede Tendenz zur Ausbeutung und Überforderung vermieden. Es sind eben nicht 20% oder 30% oder 100% der Finanzen. Obwohl, wenn man Finanzen geistlich betrachtet, auch die profanen Ausgaben in unserem Leben können unter der Regie Gottes stehen. Das heißt, wenn wir uns zu Gott, unserem Herrn, bekennen und in seiner Gemeinde leben, an einem ganz konkreten Ort, an einem Haus Gottes, dann darfst du bitte nicht mehr als den Zehnten geben. Du sollst nicht mehr geben als den Zehnten. Der Zehnte ist so ein Benchmark, eine Leitlinie. Wenn du mehr geben magst, ist das dir überlassen. Aber es soll niemand ausgebeutet werden. Zum Schluss, was erinnert uns eigentlich heute daran, dass der Zehnte Gott und seiner Gemeinde gehört? Schauen wir nochmal zum Jakob, was da passiert ist. Er hat festgestellt, Gott ist mit mir und behütet mich auf meinem Weg. Jeder Weg, den wir gehen in unserem Alltag, die Wege, die wir heute gehen am Sonntag, aber auch morgen, an jedem zukünftigen Tag, jeden Weg, den wir gehen, jeder Weg steht unter dieser Regie. Gott ist mit mir und behütet mich auf meinem Weg. Jeder Weg, den wir gehen, erinnert uns an den Zehnten. Steht nämlich in diesem Zusammenhang. Dann noch eine Aussage. Jakob sagt, ich habe Brot zum Essen. Gott gibt mir mein täglich Brot. Auch das ist interessant, wenn wir essen und das Leben genießen. Heute ein schönes Frühstück. Mancher hat das in seiner Familie richtig gefeiert. Mancher auf andere Weise. Mancher freut sich aufs Mittagessen, wenn der Gottesdienst dann auch vorbei ist. Oder auf die Begegnung beim Kaffee. Das sind auch so Meilensteine, die uns daran erinnern, an den Zehnten. Oder ich habe Kleidung zum Anziehen. Das ist selbstverständlich. Und gleichzeitig ist jedes Kleidungsstück, was wir haben, eine Erinnerung daran, an die Treue Gottes, dass er für uns sorgt und auch an den Zehnten. Ich lebe im Frieden. Was für ein Privileg. Das ist für uns völlig selbstverständlich. Wenn ich erlebe oder wahrnehme, was in anderen Ländern dieser Welt geschieht, auch heute an diesem Sonntag, wo auch Christen sich treffen möchten und sie es nicht können oder nur unter großen Schwierigkeiten. Wir leben in Frieden. Auch eine Erinnerung an den Zehnten. Und ich habe einen Ort, an den ich gehen kann, ein Zuhause. Mich hat keiner vertrieben. Meine Eltern haben noch Vertreibung beide erlebt, was das bedeutet. Ich habe einen Ort, den ich frei wählen kann, wo ich wohnen kann und in Sicherheit sein darf. Eine Erinnerung für mich an den Zehnten. Und schließlich das ganz Wichtige, Gott ist mein Herr, ich mich zu ihm bekenne. Das erinnert mich, dass mein Leben Gott gehört. Ich glaube, die Gründe damals sind die gleichen Gründe wie heute. Gute Gründe, den Zehnten zu geben. Und das kann man für sich selbst in ganz alltäglichen Dingen überprüfen. Mit dem Ergebnis, alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten, so sagt der Jakob das. Gott gibt uns 100% und steht auch mit seiner Treue 100% zu uns. Daher ist es eigentlich ganz selbstverständlich und eigentlich auch ganz einfach, zu Gott zu sagen und es auch zu tun, alles, was du mir geben wirst, das möchte ich dir treu verzehnten. Eine gute Leitlinie, eine gute Benchmark. Amen.